Guten Tag, lieber Lars. Grüß dich.
Oh, guten Tag. Guten Tag hier aus meinem Büro mit aufgegessenem Stollenkonfekt und einem Espresso.
Stollen. Jetzt so. Ja, ist ja eigentlich ist ja Stollenzeit. Also der August ist vorbei, ab da ist ja Stollenzeit.
Dir ist schon aufgefallen, dass es auf den Dezember zugeht?
Ja. Aber ich finde es erschreckend, wenn Ende August die Läden mit einmal anfangen, ihre Weihnachtsmänner irgendwie aufzubauen.
Das ist völlig absurd.
Es kommt einem jedes Jahr vor, als wäre es früher, aber es ist, glaube ich, so ein offizieller Tag, an dem es mehr oder weniger erlaubt ist, dass Läden das dürfen, oder?
Ja, ich habe noch einen Stollenkonfekt gegessen, Entschuldigung. Vielleicht kannst du kurz überbrücken.
Also ich hab zumindest das Gefühl, losgelöst jetzt von irgendwelchen Dekoläden oder sonstiges, wenn man Deko-Großkauf geht, da geht es ja schon im Juli oder im Juni los, dass man da die ersten Weihnachtsdekorationen findet, weil die natürlich vorplanen müssen, aber auch im Laden. Ich hätte gedacht, irgendwie zweite, dritte Oktoberwoche wäre so der offizielle Startschuss, dass man dort eben Stollen und den ganzen Kram irgendwie verteilen kann.
Aber nee, das geht Anfang September los. Es gibt tatsächlich irgend so ein Datum. Das erste Septemberwochenende oder irgend sowas. Das ist tatsächlich so.
Was total skurril wirkt. Also noch nicht mal bei den Stollenbäckern, dass die schon im Juni, Juli anfangen, ihren Stollen zu backen, sondern eben auch mit dem Verkauf. Ich hatte jetzt, ist manchmal, wenn dann so die Gedanken wiederkehren, also nicht nur nach einem intensiven Weinabend, dass dann am nächsten Morgen die Gedanken wiederkehren, sondern
wie meinst du das Gedanken wiederkehren? Also das, was man am Tage
aus
Gesprächen
heraus, wenn man mit jemandem ein Gespräch hat und dann später in einem anderen Gespräch kommt dann dieses Gespräch, also ploppt das so auf. Und ich hatte witzigerweise
wenn du so Stück für Stück den Abend rekonstruierst, meinst du?
Nee, gar nicht. Wenn
aus diversen WhatsApp-Nachrichten und Fotos auf deinem Handy, die du alle nicht zuordnen kannst, läuft das dann immer so oder wie?
Darf ich erzählen oder?
Ich wollte nur ein bisschen stecken.
Erstmal ein bisschen lustig sein. Ja, ich weiß, genau. Und daher die Frage. Ich hatte eine ganz tolle Veranstaltung einer nicht unbekannten Uhrenfirma, wo es mich überrascht hat, dass eine Uhr durchaus fünfstellig auch sein kann. Lange Söhne.
Ja.
Hat eine Präsentation, war toll. Was glaubst du, was die teuerste Uhr, die dort lag, kostete?
Also ich weiß, dass die Manufaktur, es geht locker in den sechsstelligen Bereich, diese Mondphasen, sonst wie und mit Materialien. Also da für Uhren 100.000, 200.000 Euro auszugeben, geht relativ schnell oder ist ziemlich einfach.
405.000 Euro, fand ich erstaunlich.
405.
Und da war das Armband das günstigste.
Nee, das ist ja tatsächlich, geht ja auch um die Handwerkskunst wirklich dieser Werke, gerade wenn die dann Mondphasen anzeigen und all so ein Kram. Das ist schon unglaubliche Handwerkskunst und natürlich eben auch ein Schmuckstück und ein Luxusgegenstand und gehört auch Marketing dazu,
sei,
will alles bezahlt sein.
Sei wie auch immer, also begründet, und es gibt natürlich auch gerade in jetziger Zeit einen riesen, riesen Markt dafür, also die haben eine unglaublich lange Auftragsliste und können derzeit nicht liefern, weil halt die Nachfrage so enorm ist. Davon abgesehen ging es bei diesem...
Und die Leute zu viel Geld haben.
Das darf ich meine Geschichte zu Ende erzählen?
Ich versuche das mal so ein bisschen zu unterbrechen, mal zu gucken, wie hartnäckig du das durchziehen kannst.
Oder
wann du genervt reagierst, wäre auch interessant.
Einen alten Bunker...
Und wie lange du den Faden halten kannst.
...betreibt und dort einen Stollenbäcker oder eine Stolleninnung engagiert hat, die ihre Stollen dort, weil eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit
Also die haben
ist,
den Stollen im Stollen?
Ja, genau.
Mensch, das ist ja...
Aufgrund der Luftfeuchtigkeit. Also es gibt kaum eine so gute Lagerfläche für Stollen zur Reifung, weil die ja teilweise 3-5 Monate reifen wie ein Stollen. Witzig.
Das hast du doch jetzt ausgedacht.
Das Ding ist gar nicht. Gar nicht.
Also ich schwöre, dass die Geschichte stimmt.
Ich schwöre bei
lass mal die Mütter raus. Kaffeemaschine. Bei meiner. Finger weg.
Bei meiner.
Achso. Hast du überhaupt eine? Du trinkst ja gar keinen Kaffee.
Doch, gelegentlich schon. Ich habe in der Tat versucht aufzuhören, aber ich bin wieder rückfällig geworden.
Ist völlig in Ordnung. Das ein oder andere Laster wird man ja haben dürfen. Also du trinkst jetzt auch nicht 10 Kaffee am Tag.
Ich hatte schon schwierige Phasen. Also als ich 2004 das letzte Mal operiert wurde, fragte mich der Anästhesist, wie viel Kaffee ich trinken würde, damit er die entsprechende Narkose einstellen würde. Und damals hatte ich eine relativ intensive Phase und war bei 20.000, 30.000 am Tag.
Oha, okay, alles klar. Gut,
fand ich nicht wenig. Also fand er auch nicht wenig. Also ich habe seine Augen gesehen und er war...
Hat er gesagt, hoppala. Ja. Verzweifelt. Nee, also ich komme jetzt, also morgens, also über den Tag, also wenn es dolle ist, so 5, vielleicht 6 und so an einem entspannten
mittlerweile
Tag.
Mittlerweile bin ich bei 3, 4 Tassen. Also da.
Und an einem entspannten Tag, so sind es 2, 3. Jetzt guckt mich allerdings mein lieber Freund Philipp, der hier, mit dem ich im Büro sitze, kritisch an. Hat selber nochmal nachgerechnet, ob das mit den Tassenzahlen stimmt. Er sagt, wir sind bei 8. Ja, zusammen. Und er verließ den Raum gen Klo. Egal.
Erst einmal wollte ich gerade sagen, liebe Grüße Philipp, mit dem hatten wir auch schon eine sehr, sehr nette Aufnahme. Daher ganz liebe
genau,
Grüße.
Genau, Marketing-Experte seines Zeichens.
Und Marketing durfte ich ja in letzter Zeit ganz intensiv erleben. Ich durfte mal wieder reisen. Also dieses Jahr ist gefühlt unglaublich hektisch, unglaublich lebendig. Und ich habe mal wieder erlebt, wie Marketing im weitesten Sinne richtig perfekt funktionieren kann. Ich
bei war Lang in Bordeaux,
habe ich dir von erzählt.
Du warst, ja, da auch, warst in Bordeaux und hast
ich mir davon... Vier Tage mal wieder ins Bordeaux reisen. Und zwar eine meiner erlebnisreichsten Fachstudienreisen, die ich
leicht angetüdelt absolviert habe.
Das auch. Das ist schon, also ich merke auch in der Tat, dass ich da mittlerweile für solch intensive Reisen zu alt geworden sind. Also sprich dann, wenn die ein Großteil der Gruppe sich dann noch in eine Bar verflüchtigt hat, nachts um 23 Uhr nach der letzten Probe bin ich ins Bett gegangen. Also weil es ging ja morgens um 8 los. Und das war schon sportlich, wenn du
ich weiß ja aus sicherer Quelle, dass du ein bisschen älter bist und an dem Punkt bin ich allerdings schon lange. Also wenn wir auf Dreh sind, ja, und genau das dann nächsten Morgen um 7 ist irgendwie Start oder um 8 oder irgendwie sowas und die Jungs, wo immer wir sind, die ziehen alle nochmal los. Dann habe ich irgendwelche fadenscheinigen Ausreden und dann gehe ich direkt ins Bett. Also oder aber irgendwie nach dem Essen verdünnisiere ich mich nochmal in eine Sauna oder irgendwie sowas, aber mit raus und Party und hast du nicht gesehen und dann irgendwie früh um 5 aufkreuzen und dann um 7 beim Frühstück sitzen wie so ein Geist, das schaffe ich alles nicht mehr. Muss ich an der Stelle offen, ehrlich einräumen. Also trotz aller Ertüchtigungsmaßnahmen mit Sport und Radfahren und weiß der Kuckuck was, Boxen, aber ich bin ich raus. Muss ich, ist ein Tribut ans Alter. Jetzt können wir eigentlich Schluss machen, ne? Das ist ein Schlussgebet. Nee, jetzt geht's ja erst los.
Jetzt Marketing. Sollte eigentlich erst losgehen. Warst du schon mal in Bordeaux?
Also... rein geografisch, ja, aber nicht inhaltlich sozusagen. Also ich bin da mal durchgefahren.
Das heißt?
Ah, okay. Bin ich schlicht durchgefahren. Also wir haben mal so eine, was war das, Aston Martin, also eine Tour durch Frankreich gemacht.
Ja.
Und da war auch angesichts des Autos wenig Möglichkeiten, langsam durch die Gegend zu fahren und auch wenig mit Anhalten war eigentlich auch nicht.
Boah, du hast aber wirklich ein scheiß Leben.
Also ja, das ist alles ganz furchtbar.
Nur das so. Ja.
Ja.
Also,
ja, ja,
ja. Ich durfte auch.
Also, es tut mir wahnsinnig selber leid. Wenn auch jemand mitmachen möchte.
Tut mir auch leid. Also, ich war in dieser Stadt und diese Stadt selber ist so unfassbar großartig und schön. Also, ich war sehr begeistert und es passiert halt auch ganz, ganz viel. Also, die Stadt erlebt unglaublich viele Zuwächse, also Zuwanderung. Ganz viele aus Paris kaufen sich eine zweite, dritte Wohnung im Bordeaux selber. Mit dem Fluss, mit dem Meer in der Nähe. Also es ist eine solche Lebensqualität, faszinierend. Und eine der wenigen Städte, wahrscheinlich außer Dresden, die es schaffen, den Brückenschlag zwischen Moderne und Tradition zu leben, zwischen durchaus Industrie, durch Handelskultur und ganz viel Authentizität. Also in wenigen Städten habe ich dieses moderne Frankreich so intensiv erlebt wie im Bordeaux und im Bordelais. Toll. Also kann ich dir sehr empfehlen, auch mal Urlaub dort mit der Familie zu machen, weil du hast das Meer ja gleich in der Nähe, du hast den Atlantik gleich in der Nähe, du hast Agachon, also das Becken von Agachon, wo man großartig nicht nur Austern essen kann, Patisserie genießen kann, sondern einfach auch einen richtigen Bade- und Strandurlaub mit den Wanderdünen. Also es war großartig und begeisternd.
Also habe ich auf jeden Fall auf der Uhr. Es ist ein langer, lang gehegter Wunsch mir, also noch so ein paar, also weil wenn wir irgendwie in Frankreich sind, dann ist es irgendwie meist die Provence und ich würde diese, also so schön das da ist, ich mag Frankreich. Und sowohl eine Bordeaux als auch vor allen Dingen die Bretagne hat es mir zusätzlich auch noch angetan, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber Bordeaux ist
ein Riesentraum von mir. Normandie, Bretagne habe ich leider noch nie geschafft, weil dummerweise führen mich meine Reisen immer in Weinbaugebiete und natürlich gibt es auch eine Normandie-Wein, aber halt Apfelwein, das war bisher noch nicht so weit oben auf meiner Wunschliste und Bordeaux, ich war viel zu lange nicht dort. Es ist eins der für mich spektakulärsten Gebiete und eins der Gebiete und das war, glaube ich, auch das Thema, warum ich dort mehr oder weniger hingebeten wurde oder warum eben diese Reise stattfand.
Weil du dem Bordeaux gefehlt hast?
Ich glaube, weil man Marketing dort betreiben möchte, um bei dem Ursprungsthema zu bleiben und kaum ein Gebiet eine so massive Wandlung erfährt wie das Bordelais. Jetzt musst du mich fragen, warum, das wäre eine Schlauchfrage.
Genau, du müsstest das jetzt schon
genau, Einwortfrage. Ja, das war jetzt so eine
also die journalistischen W-Fragen wären es jetzt. Ich dachte, es kommt also du neigst ja manchmal dazu, einfach so, also dann so zu plaudern. Und dachte, jetzt kommt, ist im Wandel.
Was sind die journalistischen W-Fragen?
Weil,
wer, warum, wieso?
Genau, wer, also erstmal, wer was wo? Also wer hat was wo gemacht? Dann könnte man jetzt noch fragen, warum, weshalb? Ja, das ähnelt sich ja durchaus. Insofern sind das die W-Fragen.
Also ich, Silvio Nitsche, habe eine Reise unternommen ins Bordelais. Und ich glaube...
Also wann würde da noch dazu kommen?
Vor einiger Zeit, dadurch ist Podcast zeitlos, ist es das total egal.
Sonst wann?
Vor einiger Zeit, also vor 2 Wochen. Und
warum?
Ansatz dabei war zum einen, das Gebiet selber kennenzulernen. Wir hatten eine richtig tolle Truppe, die sich durch verschiedene Weinverkaufsebenen zog. Und somit hat sich eben auch die Zusammensetzung der verschiedenen Weingüter und Weininstitutionen, die wir besucht haben, eben ganz unterschiedlich aufgestellt. Denn normalerweise, so als Zombie, als Weinsnob, wirst du dann so in die edlen Chateaus geführt und darfst dir die angucken. Aber das Bordeaux ist natürlich anders. Und für mich war es wahnsinnig interessant, zum einen richtige Youngsters zu erleben, Großproduktionen zu erleben, aber eben auch diesen qualitativen High-End-Bereich zu erleben. Und das war dem geschuldet, dass wir eben bei uns Leute aus dem Handel haben, Leute aus dem LEH, Leute aus der Journalie, dann Zombies mit dabei.
Journalie nennt ihr das?
Nennst du es nicht so?
Ich sag das tatsächlich nicht. Das immer ist so, eine Journalie ist dann für mich so, wenn dieser rauschende Blätterwald aufkreuzt. Also ich will mir jetzt gar keinen Namen. Also jetzt wenn, also weil ich die Journalistenschaft schon unterscheide in ich sage jetzt mal irgendwie FAZ, Süddeutsche und dann gibt's ja noch ein paar andere. Also ja.
Okay.
Also die Recherchemeister und die Schreibweltmeister. So würde ich das unterscheiden.
In dem Augenblick war es eine Wand aus den Blättermedien, kann ich das so sagen?
Ja. Aber, aus dem rauschenden Blätterwald
genau, Unterhaltung. Andere wären willkommen gewesen, in diesem Fall liebe Grüße. Und daher hat sich eben eine sehr bunte Reise ergeben, die richtig vollgepackt war, auch mit Informationen, Emotionen. Und da finde ich es eben auch wiederum schade, dass wir fliegen mussten. Ich habe mittlerweile wirklich ein Problem mit dem Fliegen, komischerweise. Also nicht nur nicht körperlich, sondern eben rein vom Ethischen. Schwierig. Anderes Thema. Also wir durften fliegen. Witzig auch, dass
es
außer von Frankfurt nach Bordeaux gibt. Also wir mussten über Amsterdam oder Zürich fliegen. Ich bin über Amsterdam geflogen. Es hat sich ewig gezogen. Ich wäre wahrscheinlich schneller gelaufen, als dort mit dem Flugzeug von Berlin nach Amsterdam, von Amsterdam nach Bordeaux zu fliegen. Und war begeistert von den Möglichkeiten, von dieser Präsenz des Weines im Bordelais. Es gibt dort ein großartiges Museum, das Cité du Vin. Ich kann leider kaum Französisch sprechen, deswegen klingt das manchmal so ein bisschen behindert. Wie dort Wein emotional, multimedial und modern aufgezogen wurde, es war der Hammer, auch tiefgründig, also von dem Informationsfluss, du zahlst dort 21 Euro Eintritt und du kriegst so viel Weinwissen vermittelt, Also spektakulär. Und ich habe noch nie so viel Museum erlebt oder so viel Museumskultur oder Emotionen. Also nicht nur wegen den bunten Bildern, sondern wie ich fand, intellektuell das aufgebaut wurde und wie diese verschiedenen Wissens- und Emotions- und Erfahrungsebenen um den Wein dort implantiert wurden. Toll. Also es fing an, dass der Aufbau von Reben, von Trauben dort multimedial dargestellt wurde. Natürlich die gesamte Geschichte des Bordeaux, das Handelswesen des Bordeaux, das Bordeaux im Vergleich mit verschiedenen anderen Weinregionen, die es in der Welt gibt. Großartig. Die haben mit Sicherheit auch eine Internetseite. Vielleicht sollten wir das in die Shownotes mit aufnehmen. Und wenn man in Bordeaux ist, sollte man auf alle Fälle mindestens einen halben Tag dort einplanen, um sich das anzuschauen. Lars, guten Morgen.
Ja, hallo. Ich bin kurz weggedöst. Nee, mach ich. Um was ging's?
Nein. Museum. Dir gänzlich fremd.
Ja.
Uns hier in Dresden, also durchaus mehr als vertraut, wir haben hier eine tolle Museumskultur und ich bin in vielen Städten immer sehr enttäuscht, inklusive Berlin und Hamburg, wie...
Wobei ich an der Stelle gestehen muss, ich war unlängst in Berlin und du wirst es kaum glauben, sogar im Museum. Was mich tatsächlich dann überrascht hat, ist die Erkenntnis, dass dieser, früher als wir klein waren und man zum Beispiel im Pergamon-Museum vorstellig wurde, ist man ja einfach hingegangen und reingegangen, oder? Ja. Die Zeiten sind vorbei. Da muss angemeldet werden. Also du musst dir einen Slot buchen und kannst dich da, und wenn du kommst ins Museum rein, da ist eine Schlange, dann nimmst du dir an, okay, stellst dich an, wirst du reingelassen. Nee, da stellst du dich an, um einen Termin zu buchen, wann du dann denn rein darfst. Also das nur zum Thema Museumsbesuch. Insofern ist das auch das ist schwieriger geworden.
Ich glaube, ein wenig Corona geschuldet und wahrscheinlich eben auch des enormen Andrangs.
Ich möchte auch die
Museumsinsel nicht in Abrede stellen. Es gibt teilweise großartige Museen in Berlin. Nur in der Relation zu der Größe, keine Ahnung, Dresden, Berlin, von der Stadtkultur, finde ich, ist da Berlin, zumindest mein Empfinden, ein bisschen spärlich aufgestellt. Aber ich will da auch keinem zu nahe treten. Jedenfalls, um den Bogen wieder zurückzuspannen nach Bordeaux, fand ich es toll, und habe Bordeaux für mich komplett neu entdeckt. Es ist ja ein riesiges Gebiet. Weißt du, wie groß es ist?
Das ist jetzt schon wieder so eine Frage, bei der ich jetzt nicht doof aussehen möchte. Also insofern, keine Ahnung, Silvio.
Könntest du es umformulieren und sagen, indem du nicht doof wirken möchtest, weil für dein Aussehen kann keiner was und das können wir auch nicht verbessern.
Oh, da war ja Werf, wie man so schön sagt.
Ja, genau. Also 108.000 Hektar. Deutschland selber hat 120.000. Das Interessante ist, dass die Bordeleser diesen Vergleich zu Deutschland eigentlich nicht mögen, weil sie ungleich.
Wenn man denn ja sagen müsste, das wäre kleiner als Deutschland.
Das noch nicht mal sehr erstaunlich, weil es ja mit 65 AOPs eigentlich schon ein relativ umfangreiches und komplexes Gebiet ist. Und
mit
eben
was?
Auch mit den mit 65 AOPs. Appellation Origine Protégée, also die geschützte Ursprungsbezeichnung, die Weine, die aus einem durch das Landwirtschaftsministerium organisiert ist und festgelegtem Gebiet stammen. Oh, Deutsch ist nicht so toll. Ich glaube, ich habe Spätfolgen aus Corona heraus.
Schauen wir auch
also
so.
Also Sprache ist nicht mehr
mein. Bist du durch.
Also es ist ein sehr komplexes und gar nicht ein so, man wirft es in dieses große Gebiet Bordeaux, es ist aber ein riesiges Gebiet, in dem viele Leute arbeiten, also 3 von 4
Alles in Ordnung, Silvio.
Also 3 von 4 Leuten, die in der Landwirtschaft arbeiten, arbeiten dort im Weinbau und die Landwirtschaft ist dort unglaublich intensiv beheimatet, also da im Westen Frankreichs. Und Weinbau spielt da eine riesen Rolle. Also nicht nur, dass eben, wie gesagt, 60.000 Leute ihren Lebenserwerb da heraus haben. Sie sind
60.000 quasi in erster Instanz. Also sind doch, da hängen auch nicht nur 60.000 Leute an. Das 60.000 Leute sind die auf den Weingütern letztlich arbeiten, direkt.
Hand an der Rebe und im Keller haben.
Genau, weil jetzt, wenn ich jetzt an die ganzen Weinbars und sonst was denke, da ist ja noch...
Das ist so ein bisschen mehr, aber es ist ja nicht Landwirtschaft, es ist ja Gastronomie. Auch wenn sie manchmal bearbeiten. Also den
Wein. Den
Kunden, ja. Also circa 6.000 oder bis zu 6.000 Winzer gibt es in Bordeaux, was enorm ist. Aber wir in Deutschland haben 12.000, also von dem her steht auch eine ganz andere Relation. Wahrscheinlich eben aufgrund der unterschiedlichen Weingutsgröße, also eine Durchschnittsgröße eines Betriebes hat 20 Hektar. Was aber wahrscheinlich auch dem geschuldet ist, dass es dort ein wenig einfacher zu bearbeiten ist, weil es eben weniger Berge gibt als in Deutschland. Das ist ja doch ein Großteil Flachland und ein Großteil dieses Gebietes, ey, das könnte man jetzt wirklich mega, mega ausführen, wurde ja durch die Holländer seinerzeit trockengelegt. Also daher sind naturgegeben keine Weinberge.
Also ich höre dir gebannt zu, das meine ich tatsächlich ernsthaft.
Und das Interessante finde ich dort bei, danke lieber Lars, den Moment koste ich aus.
Ja, lass ihn kurz. Warte, wir schweigen beide kurz. Nee, erzähl bitte weiter.
Dass du warst gerade so sympathisch und so diszipliniert, dass Bordeaux ja eine ganz eigene eben auch Handelsstruktur hat. Also es ging ja immer ums Geld. Also dieses Gebiet wurde ja so wahnsinnig erfolgreich, weil es immer ums Handel und ums Geld dann letztlich dabei ging. Und dadurch gibt es dort 300 Handelshäusern, also die Weine entsprechend vertreiben. Und Lars?
Ja?
Jetzt bist du wieder da. Du warst eben weg. Aber das könnte ja nie geschuldet sein.
Ich bin da, ich war da, ich bin auch nicht abgeschworfen, eingeschlafen oder sonst wie verloren gegangen. Ich höre und lausche dir förderhin weiter zu. Ich bin also ganz Ohr.
Also in dem Sinne hast du eine ganz eigene Handelsstruktur im Bordeaux, sprich, dass es auf der einen Seite Winzer gibt oder eben Weinproduzenten, die ihre Weine an Handelshäuser, an Negociants verkaufen. Entweder liefern sie Trauben dort ab oder eben sorgen dafür, dass diese, und da erfolgt eine nächste Instanz, die sogenannten Weinmakler oder Courtiers weitergeben und diese dann mehr oder weniger vertreiben. Also es gibt drei Verkaufsebenen im traditionellen Sinne im Bordeaux, was auch so ein bisschen sinnbildlich dafür steht, dass es eben extremst interessant und organisiert aufgebaut ist. Sag mal, Philipp, wer soll die Backen halten im Hintergrund?
Philipp, du sollst mal leise sein, sagst du.
Nein, Quatsch. Also, da soll ruhig weiterreden. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Also es ist dort sehr organisiert und es ist wahnsinnig interessant, sich dort einfach mal Gedanken oder Informationen zu holen, wie das Bordeaux funktioniert.
Okay, kommt noch was?
Ich habe irgendwie einen Faden verloren.
Ja, irgendwie, du warst so im Schwärmen über Leute, Land, Mitarbeiter, Ideen und Sonstiges.
Das Interessante ist, es kommt so ein einfaches Gebiet, finde ich, wie das Bordeaux gibt.
Aber sag mal, wie gastfreundlich ist denn das Gebiet? Also wenn ich jetzt als quasi Wein-Nobody da irgendwie aufkreuze und vor so einem Weingut stehe und sage, ich will da jetzt noch rein und ich will wissen und ich will dies und ich will das und was, sagen die, jawohl, kostet 80 Euro oder nee, kommen Sie mal her oder hier kriegst du noch einen Käse dazu. Wie funktioniert denn das? Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass es total sinnvoll ist und völlig gerechtfertigt, wenn der Winzer sagt, na, wenn du hier schon dich durch den Weinberg schlürfst, dann ist so eine Grundabgabe schon willkommen.
Wir dort hatten eine organisierte Reise, von dem her kann ich das nur bedingt aus dieser Reise heraus resultierend beantworten. Es ist dort natürlich auch alles organisiert, sowohl wenn du relativ hochdotierte Weingüter hast, wo du dich vorher anmelden musst, wo du deine 30, 40, 50, 60 Euro für ein Glas Wein dann bezahlen darfst, dazu eine Führung bekommst, also das Ganze in diesem eigentlich fast veramerikanisierten System, hin zu ganz kleinen Weingütern, die eine Größe, also 16% der Weingüter haben eine Größe kleiner als 2 Hektar, die dich natürlich gerne willkommen heißen, dich ihre Weine probieren lassen und dich durch die Weinberge führen und da eben der Winzer selber das Ganze organisiert. Wir hatten einen Winzer, der füllt 1 Hektar ab, also minimalistisch. Gut, er selber musste davon nicht leben, aber ja, es ist alles dort gegeben und man kann sich eine richtig schöne Weintour dort zusammen basteln und zusammenbauen.
Und ich versuche hier, kannst du mich noch gut verstehen?
Ja, sehr gut.
hören, den, verstehen, innerliche Sache ist natürlich immer schwer. Ich versuche die Umgebungsgeräusche hier abzuschirmen in unserer Bürogemeinschaft. Weil mein lieber Kollege Philipp ein Intensivtelefonierer ist.
Hm. Emotionaltelefonierer, wie ich höre.
Emotional, komplex und laut.
So. Also daher lohnt es sich, um den Gedanken weiterzuspinnen, lohnt sich auf alle Fälle eine Reise, sowohl kulturell als eben auch vinophilbehaftet ins Bordeaux. Es ist, ob der Größe, ist es alles extrem zentral. Also egal, ob du von Osten nach Westen reist, also linkes Ufer, rechtes Ufer, so ist es Bordeaux ja unterteilt, durchtrennt sozusagen durch die dort existenten Flüsse. Ob du von Norden nach Süden reist, also im Médoc, Haut-Médoc bist oder im südlichen Graf, es ist alles relativ zeitlich schnell erreichbar und sehr gut miteinander verbunden. Also an einem Tag schaffst du sehr, sehr viel. Der Hintergrund unserer Reise, und das fand ich eben sehr, sehr spannend, ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Nein. in den letzten Jahren, also vor 3, 4, 5 Jahren, herrschte der Chemie oder die Chemiewolke über schwebte die Chemiewolke über dem Bordelais sozusagen. Also es war ein riesen Kritikpunkt, dass man ständig von Pestiziden, Herbiziden etc. gelesen und gehört hatte und dass Bordeaux halt da extremst imagemäßig in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und somit hatten wir mehr oder weniger eine Fachstudienreise, um einfach demonstriert zu bekommen, wie wahnsinnig grün das Bordeaux geworden ist.
Also es war eine Marketing- und PR-Kampagne, der du da auf den Leim gegangen bist.
Genau. Und damit im positiven Sinne. Also du kriegst ja da sehr, sehr viel Information. Es war für viele auch total spannend. Zum einen mal im École du Vin.
Also wart ihr wart dann quasi, um da nochmal nachzufragen, ihr wart dann schon bei Winzern, die das alles ordentlich machen. Also die sich mit Herbiziden, Pestiziden, DDT und sonstigen Sorgen zurückhalten. Aber es impliziert das ja trotzdem noch andere, oder?
Zum einen die als Informationsreise, dass mittlerweile 75% der Winzer entweder in der Zertifikation sind oder bereits zertifiziert sind. Also von verschiedenen Institutionen, wie zum Beispiel Demeter, was wir hier in Deutschland ja auch kennen, oder es gibt ja 5 verschiedene Zertifikationsformen, die dort
Welche, existent sind. Also Demeter, Bio, das würde ich jetzt, damit kommen, da komme ich noch mit zur Rande.
Bio Duvin, Demeter, AB, lass mich mal gucken, was das heißt, AB, da müsste ich selber mal, ich kenne es nur unter AB.
Jetzt der Recherchemoment eingetreten.
Oh ja, Wahnsinn, schön.
Soll ich einen Schwank aus deinem Leben erzählen? Aus deinem.
Agriculture Biologique. Also, um nur einige zu nennen. Und man sich dort ganz gravierend mit dem Thema auseinandersetzt, auch im Zuge und im Rahmen eben der Klimaveränderung, was ein riesen, riesen Thema dort auch ist. Also, dass man sich Gedanken dazu macht, wie kann man den Weinbau mit Klimawandel in Einklang bringen. Weil es gibt ja einige auch sehr laute Stimmen, die formulieren, dass in 50 Jahren die Weine des Bordeaux in Skandinavien produziert werden.
Ist das, ernst gemeint oder ist das eher so ein Bild, um das es geht, was man, um das klar zu machen?
Also, dass man mindestens 1000 Kilometer nördlicher wandern wird, wobei ich natürlich glaube, wenn das Problem sein wird, haben wir andere Probleme in der Welt, als dass wir keinen Bordeleser Wein oder keinen authentischen Bordeleser Wein mehr trinken können oder probieren können. Also man versucht eben aber da in der allgemeinen Veränderung, dass die Weine eben teilweise so alkohollastiger, alkoholschwangerer werden, dem entgegenzuwirken, dass man eine ganz andere Rebstockdichte praktiziert, dass man Agroforestry betreibt oder Agroforesting betreibt.
Was bedeutet
also,
dass
man Mischkulturen in den Weinbergen implantiert, also dass man in den verschiedenen Rebzeilen verschiedene Baumkulturen oder eben Großkulturen, Sträucher und so weiter pflanzt, um ein anderes Wassermanagement, um einen anderen Mineralienhaushalt zu regulieren, dass die Reben eben teilweise verwöhnt durch die Sonne nicht überfetten, dass man versucht, mit der Sonneneinstrahlung umzugehen, also die Rebstöcke anders anpflanzt, anders kultiviert, dass man teilweise über Veränderungen in der Rebsortenpolitik, die ja relativ festgesetzt ist, im Bordeaux, also du hast ja 5 Hauptrebsorten, die dort angepflanzt werden, sprich Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot und Malbec. Es gab früher dort auch Cabernet und so weiter. Dieses so ein bisschen auflockert und über zum Beispiel Touriga National, also eine Rebsorte, die in sehr warmen Regionen in Portugal, im Douro, beheimatet ist, diese dort anpflanzt, teilweise über Piwi-Rebsorten nachdenkt, um einfach mit diesem Thema so ganz bewusst umzugehen und zu schauen, wie man in 10, 20, 30 Jahren noch Weine mit 12,5 Volumenprozent, eben nicht mehr mit 13, 14, 15 abfüllt und eben Wein die Struktur, die Lebensfähigkeiten, die eine ganz eigene Tiefe haben. Interessant ist eben, dass wir meistens, wenn wir von Bordeaux reden, einen ganz gewissen Geschmackstyp vor Augen haben und wie ich dort eben auch verschiedene kleine Winzer kennenlernen durfte, die Natural-Weine produzieren, was wir gar nicht auf dem Schirm haben, die sehr individuelle, die sehr nachhaltige Weine produzieren. Es war natürlich eine Präsentationsreise und diese Winzer dort präsentiert zu bekommen, war Sinn der Sache, aber es war für mich eben wahnsinnig interessant.
Wie viel Winter oder wie viel Weine, wie viel Winter in wie vielen Tagen? Um jetzt nochmal die journalistischen Ws nachzureichen.
Es waren, lass mich mal, also rein faktisch 3 Tagen, 14 Weingüter, Winzer, teilweise das Ganze komprimiert, dass wir abends ein Dinner hatten mit verschiedenen Winzern, die eben zusammengefasst wurden. Weine waren es gar nicht so viel. Es waren vielleicht dadurch, dass ein Weingut ja in der Regel vielleicht 2, 3, maximal 5 bis 7 und nicht wie in Deutschland 10, 20, 30 Weine abfüllt, waren es gar nicht so viel Weine. Es waren vielleicht in den 3 Tagen um die 80 bis 100 Weine, was ja recht überschaubar ist. Hm. Und ein Anreise- und halben Abreisetag. Also daher, es war überschaubar. Es war eben vom Informationsgehalt unglaublich. Also es war spektakulär und großartig. Und ich habe das Gebiet für mich neu lieben gelernt, neu entdecken gelernt und gemerkt, was dort eben vom einfachsten bis zum teuersten Wein an Möglichkeiten steckt. Musste aber auch für mich selber konstatieren, dass die High-End-Weine schon eine ganz eigene Größe und eine ganz eigene Klasse haben.
High-End redest du jetzt von Lafitte oder von sonst wem?
Die, also wenn man die im Vergleich zu anderen probiert, man da schon eine ganz andere Professionalität auch im Winemaking und eben auch eine ganz andere Geschmackskultur hat. Was man eigentlich damit assoziiert, was man damit verbindet und man das in vielen auch, also es gibt viele Fragen ja immer so nach den Schnäppchenweinen, also dass man sagt, okay, ich habe einen 10-Euro-Wein, der schmeckt wie ein 150-Euro-Wein. Das kann sowas kann exemplarisch mal passieren, aber ist, glaube ich, nicht dort zu finden, nicht die Regel. Weil also eben 150 Euro oder 2 oder 3 oder 4 oder 500 oder 1000 Euro Wein wird immer eine ganz eigene Klasse Ausstrahlung und Güte haben.
Okay, du nimmst jetzt einem alle Illusionen. Für den,
ja, wahrscheinlich nur die Trüffelsucher. Das sind das andere, also die anderen, keine Ahnung, im unteren Preissegment veranlagten und auch nicht minder interessanten zu 100.000 Hektolitern abgefüllten Weine haben teilweise eben auch gewisse Klasse und Charakteristik und manchmal eben auch Faszination, aber das Premium-Segment, finde ich, ist ja in vielen Dingen so. Also auch bei der Mode, bei Autos und eben auch, wenn wir damit eingestiegen sind, bei Uhren so. Also die Lange und Söhne, die ich dort sehen durfte, hatten schon eine eigene Ausstrahlung und Faszination, die ich bei einer 150-Euro-Uhr nicht finde.
Da ist was dran. Wobei das natürlich auch da viel auch um Marketing geht, um Legendenbildung, oder wie man so schön sagt, Brandbuilding, dass man den Leuten erklärt, dass also diese Uhr ist mit den und den Werten assoziiert. Also das spielt, glaube ich, schon eine Rolle, aber sicherlich so eine bestimmte Klasse oder Preisklasse hat auch hat in der Regel auch so einen gewissen handwerklichen, ja, da sind die Armbänder eben perfekt, da gibt es keinen Krater, da ist nichts scharf, es hat alles ein bestimmtes Gewicht, die Materialien sind wertig, die Gläser sind tatsächlich kratzfest, also es steht halt nicht irgendwo nur drauf, ja, kratzfest oder irgendwie, sondern, und dann gibt es ja zum Beispiel jetzt auch in der Uhrenwelt gerade so ein Battle zwischen zwei großen Marken, wer die Uhr hat, die am tiefsten oder die am belastbarsten ist oder am weitesten unten war, ja, das sind Rolex und Omega, die sich jetzt darum streiten, ob nur 11.000 Meter oder 10.500 oder 3.900 oder sind teure Uhren, aber am Ende sind sie tatsächlich wahnsinnig wertig. Ja. Das ist schon, gebe ich dir recht, ist wie in der Weinwelt dann augenscheinlich.
Ich glaube, in jeder Welt eigentlich, weil du das gerade mit der Tiefe erwähnt hast, da frage ich mich, wie sowas geprüft wird. Also ob man die dann in 11.000 Meter
also erstens
ballern das, lässt oder ob man es irgendwie theoretisch ausrechnet.
Nee, es gibt wirklich Belastungstests, du kannst da ja solche Tiefen, kann man ja simulieren. Zum einen und zum anderen sind natürlich auch große werbewirksame Tauchaktionen. Also bei Rolex ist das der James Cameron, der Regisseur, weiß Avatar oder sonst was. Der ein großer, oder Titanic, ja, da kommt das ja alles her, da ist er dann mit einem selbstgebauten, weiß ich gar nicht, ob selbstgebaut, aber zumindest mal selbstentwickelten U-Boot dann eben auch runter ist, diese Aufnahmen von der Titanic, die haben ja irgendwie alle so vor Augen. Haben sie da nicht auch irgendwelchen Champagner rausgeholt? Oder irgendeinen Wein, ich weiß es gar nicht. Da wird tatsächlich dann irgendwie draußen so eine Uhr rangefrickelt. Und ich glaube, es war auch James Cameron, die auf die in den Mayan-Graben irgendwie auf 10 oder 11.000 Metern waren. Oder zumindest irgendein Vehikel. Und dann nehme ich jetzt schlicht und ergreifend an, dass dann die Uhr halt auch draußen dran war. Und dann holt man sie hoch und guckt sie an und kann dann sagen, ja, hat geklappt. Ich meine, das sind ja unvorstellbare Kräfte.
Oder er freut sich an diesem ganz leichten Wasserfilm, der von innen nach außen schaut. Also es gab jetzt auch so einen ganz amüsanten Vergleichstest von der Bodega Ibanez Artis aus dem Spanischen, die 6 Monate, also nur 6 Monate, einen Wein im Ozean versenkt haben. Es gibt ja teilweise eben auch verschiedene Versuche, die noch länger im Ozean, teilweise 2, 3, 4 Jahre, verschiedene Champagnerhäuser haben das versucht. Und die Unterschiede sind frappierend, also wie der Wein sich unter Wasser anders entwickelt, als eben wenn er in der normalen Hemisphäre, Atmosphäre ist. Und
Woran liegt es? Sind es die Druckverhältnisse? Temperaturen kann man ja, Temperatur kann es ja nicht sein. Die Temperaturen sind ja im schlechtesten Fall ähnlich.
Eigentlich sind sie, also die werden ja nicht irgendwie 1,50 Meter unter der Wasseroberfläche, sondern schon ein bisschen tiefer abgesunken, abgesenkt.
Abgesenkt.
Versunken,
versenkt.
Da hast du schon eine andere Temperatur, das könnte man aber künstlich dann, oder das könnte man rekonstruieren. Bei solchen Vergleichstests versucht man zumindest den Teil dann einfach auch zu berücksichtigen und eine ähnliche Temperatur dort
aber in Theorie
auf die Weine einwirken lassen. Es hat keiner eine Ahnung. Also es passieren diese Tests. Die Weine werden ja dann nicht unerheblich teurer auch verkauft, die dann teilweise irgendwie 2, 3 Jahre oder hier in dem Fall 6 Monate emporgehoben werden. Ob das jetzt, also das Interessante beim Wein, es wird ganz, ganz wenig wissenschaftlich nachgeforscht, weil es ein total unkommerzielles Thema für die Wissenschaft ist. Also weil die Dinge viele nicht interessieren. So ist die alkoholische Gärung eigentlich nur zu 10% erforscht worden. Also man weiß, was passiert, aber welche Mikroprozesse dort letztlich stattfinden, weiß kaum jemand, hat sich kaum jemand außer die University of Davis damit intensiv beschäftigt und man ist gerade dabei, das zu erforschen. Und gerade eben bei solchen Geschichten, also sprich Fermentation, Reife in Flaschen, ist das Learning by Doing und wissenschaftlich überhaupt nicht untermalt. Wahrscheinlich, weil es keine große Industrie gibt, die dort hintersteht und da wirklich richtig Geld reinbuttert. So ein kleiner Winzer, der probiert es aus und hat nicht wirklich Interesse dran. Und Spekulationen gibt es viel. Also eben auch bei der Spekulation, ob jetzt wirklich Luftaustausch in einem Korken stattfindet. Sagen viele, nein, passiert überhaupt nichts. Sagen viele, ja, du merkst es doch, wenn du jetzt einen Schraubverschluss hast. Keiner hat wirklich eine Ahnung. Es sind alles nur Spekulationen.
Aber wie war das denn bei der Titanic, bei diesen Titanic-Weinen oder Champagnern oder was auch immer das da war? Ich meine, die haben ja ganz offensichtlich haben die den Druckverhältnissen ja schon mal irgendwie widerstanden. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, naja, wenn da irgendwas so tief wird, wird doch zerdrückt. zum einen und zum anderen auch Korken, irgendwie Interaktion, Salzwasser. Dazu gibt es aber keine Erkenntnisse.
In dem Sinne hast du, denke ich, also das ist interessant, allein diesen Part mit den Korken zu betrachten, weil du ja Druck hast und der Korken ja mehr oder weniger vielleicht reingedrückt werden müsste oder die Luft in dem Korken an der Seite rausgedrückt werden müsste. Durch den Druck, es ging ja da um Champagnerflaschen, das heißt, die sind ja ein bisschen über dem Glaswulst, also wurden gegen die Flasche gedrückt, vielleicht hat es aufgrund dessen keinen Druckaustausch irgendwo gegeben, keine Ahnung. Also interessant ist, das Weingut Jon aus der Pfalz hatte einen Sekt auch versunken, der um ein Vierfaches teurer verkauft wurde und wo viele, ich habe noch nicht probiert, viele von geschwärmt haben. Also es gibt verschiedene Projekte dabei. Aber warum und was, wieso und weshalb? Ich könnte jetzt irgendwas von Bern erzählen. Du könntest nicht nachprüfen, aber wir wollen hier nicht mit Halbwahrheiten arbeiten, beziehungsweise haben zu oft schon zu viele davon, wenn du redest.
Da war wieder was. Mensch. Gut, dann ist ja alles gesagt für heute, würde ich sagen. Und
soweit schon. Wir haben vielleicht noch eine interessante Sache für dich, weil ich das ja so ein bisschen von organisatorischer Seite von uns beiden betreue. Wir haben einen Kommentar, unseren ersten negativen Kommentar bekommen.
Oh. Haben wir die Person schon identifiziert und haben wir schon ein Team geschickt?
Ja, also wie heißt das? Moskau und Kassel, genau. Mhm. Bin ich ein bisschen östlicher situiert, ich könnte ein paar Leute ansprechen. Dicker Lümmel hat uns geschrieben. Also, Dicker Lümmel. Und ich weiß jetzt nicht, was der Nachname ist. Ob Dicker jetzt der Vorname oder...
Okay,
oder
Dicker Lümmel. Und Dicker Lümmel ist mit was unzufrieden?
Dass wir zwei Friseure wären, die sich gerne reden hören und bitte damit sofort aufhören sollen.
Okay. Dicker Lümmel. Schöner Name übrigens. ist doch eine interessante Meinung. Also, war denn der Tonfall irgendwie zivil oder war die Wortwahl unzivil?
Ich zitiere.
Ich finde ja erstens mal irgendwie, also, dass die Friseursinnung da auch irgendwie reagieren muss. Ich weiß gar nicht, sagt man noch Friseur? Nee, Friseuse sagt man nicht. Ich meine, Friseurin heißt es so.
Darf man nicht, ja. Friseurin, ja, genau.
Genau, also was die armen Friseure dafür können, dass wir Dicker Lümmels Meinung nach keine Ahnung haben, sei zum einen, dann würde mich doch seine eigene Expertise irgendwie auch interessieren. Das sind ja also viele Punkte, die man dabei sprechen könnte. Aber ist ja wunderbar, ja, eine Kritik ist interessant. Hervorragend.
Ich finde vor allen Dingen eben auch die Qualität der Aussage finde ich ganz großartig. Also ich mag in der Tat Kritik. Wir sind oft mit Kritik konfrontiert und selber spricht man ja auch Kritik aus, aber ich finde, die sollte in irgendeiner Form dann fundamentiert sein. Daher möchte ich dafür gerne, wie du immer so schön sagst, werben, Kritik auszuüben oder eben auch an unserem neuen Format zu üben. Da habe ich sowohl positives als auch negatives Feedback bekommen, das unterhaltsamer wäre, aber manchmal eben auch so ein bisschen Inhalt fehlt. Ich hoffe, wir haben das heute mit dem Bordelais so ein bisschen ausgleichen können. Möchte in dem Fall auch immer gerne dazu einladen, uns zu bewerten. Also offene Hände, offene Arme dafür und uns zu folgen, uns zu abonnieren, damit eben auch die Fangruppe hoffentlich größer wird. Gerne uns empfehlen oder Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben mit Konfekt angefangen, können damit vielleicht auch das Ganze beschließen. Gerne ein Geschenkabo für uns, also ein wie nennt man das, ein Folgen für uns verschenken, den Lieben daheim. Und aber natürlich entsprechen wir, glaube ich, auch sehr, sehr gerne jedem Wunsch jeder unserer Hörer und würden das hiermit beenden. Danke, Dicker Lümmel.
Ja, dann würde ich sagen, dünne Grüße an den dicken Lümmel und trink doch mal ein Glas, beruhigt ein. Bis dann, tschüss.